Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Tag. Heute ist der Schriftsteller Stefan Schwarz mein Gast. Eines seiner großen Talente ist, humorvoll zu schreiben. Ob in Kolumnen oder Romanen, in Alltagsgeschichten oder deutschen Heldensagen, dieser Autor findet auch in den ernstesten Themen etwas Komisches. Selbst in seinem jüngsten Buch, in dem es um seine unheilbare Knochenmarkkrebserkrankung geht. Stefan Schwarz lebt in Leipzig und von dort ist er uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Schwarz.
Schönen guten Tag, Frau Burger.
Sie hatten in den letzten 3 Jahren viel mit Ärztinnen und Ärzten zu tun. Was drückt ein Arzt, eine Ärztin allein dadurch aus, dass sie oder er ins Patientenzimmer kommt?
Ja, das ist unschätzbar. Also wie wichtig das ist, einen Auftritt zu haben. Und zwar einen positiven, einen optimistisch stimmenden Auftritt. Ich habe ja verschiedene Ärzte erlebt, wie Sie schon gesagt haben. Und ich finde es absolut entscheidend, wie ein Arzt reinkommt, wie er die Hand gibt oder wie er mit einem spricht. Das ist quasi selber fast schon eine Art Therapie. Also weil natürlich die Erwartung, die er aussendet, ist die Erwartung, die man annimmt, was seine eigene Krankheit betrifft. Und da wollen wir, da ist noch viel Luft bei vielen Ärzten.
Da hatten Sie so eine und solche Erlebnisse.
Ja, natürlich. Ich hatte natürlich auch silbergraue, wunderbare Oberärzte, die ganz entspannt vor mir saßen und meine Aussichten also positivst beurteilt haben. Und ich hatte natürlich auch Leute, die erstmal im Computer nachsehen mussten, wie ich denn heiße und was ich denn habe. Und ach so, ja, unheilbar, ja klar, sie werden daran sterben. Ja, schönen guten Tag, wissen Sie. Ja. Mhm. Und das ist natürlich abgesehen davon, dass es eine banale Tatsache ist, dass man an einem Krebs sterben kann, ist es nicht das, was man unbedingt hören will, wenn man über andere medizinische Sachfragen zur Konsultation mit dem Arzt sitzt.
Sie haben harte Chemotherapien bekommen, auch eine Stammzellentherapie auf der Transplantationsstation hinter sich. Wie geht's Ihnen inzwischen? Wie geht's Ihnen heute?
Mir geht's gut. Also ich habe ja das gemacht, was jeder Krebspatient machen sollte. Also Krebs ist ja quasi nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern also vielmehr ist es eine Aufgabe. Und wenn man ihn als Aufgabe sieht und wenn man es als großen Gong in seinem Leben nimmt, dass man etwas ändern muss, und zwar radikal, dann habe ich das gemacht und deswegen geht es mir gut und ich kriege ein sehr teures Medikament und ich habe sehr gute Ärzte um mich herum, die mich gut beraten und deswegen sitze ich hier und spreche mit munterer Laune mit Ihnen.
Bis ins Mark, wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte. Das neue Buch von Stefan Schwarz ist erschienen bei Rowohlt Berlin und bietet viel Stoff für unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Mit Mitte 50 bekam der Schriftsteller Stefan Schwarz die Diagnose unheilbarer Knochenmarkkrebs. Lange wurde gerätselt, was es denn überhaupt sein könnte. Was hatten Sie denn für Beschwerden, für Symptome?
Ja, ich hatte eine etwas unorthodoxe Symptomatik. Normalerweise ist es ja mit Knochenschmerzen verbunden und da hat man quasi einen klaren Vektor, wo man suchen soll. Und ich hatte aber eigentlich so eine B-Symptomatik, also mit Nachtschweiß und extremen Frostanfällen tagsüber, selbst bei 30 Grad in der Sonne. Das war schon sehr skurril. Ich habe mal in der Badewanne gelegen, bei 40 Grad gefühlt und habe gezittert vor Kälte. Und tatsächlich wussten die Ärzte lange nicht, was sie da denken sollen. Und dann hat aber die moderne Technik ein PET-Scan, wo man so radioaktiven Zucker irgendwie ins System geschleust bekommt. Und der hat dann gezeigt, was in meinem Knochenmark los ist.
Ihre ältere Schwester ist einige Jahre vorher auch an Knochenmarkkrebs erkrankt. Hatten Sie da im Hinterkopf, dass Sie möglicherweise dasselbe erwischt haben könnte, selbst wenn es da keinen genetischen Zusammenhang gibt?
Nein, gar nicht. Also meine Schwester und ich sind zwar nur 2 Jahre auseinander, sind es aber überhaupt nicht ähnlich. Wir stammen aus verschiedenen Genlinien meiner Familie. Also ich bin so die westfälisch-blonde und meine Schwester ist eher dieses bayerisch-dunkle. Und ich hätte niemals gedacht, dass wir irgendwas, ich mag Koriander, meine Schwester hasst Koriander. Also wir sind verschiedene Menschen und deswegen hat mich das sehr verwirrt, dass mich dann mit einer sehr anderen Symptomatik dieser Krebs auch ereilt hat. Und hatte auch was Gutes, weil ich kannte den Krebs dadurch schon ein bisschen schon und wusste, das ist ja sehr entscheidend, dass man irgendwie nicht so von der Diagnose nicht so niedergeworfen wird. Also wenn man den Krebs kennt, dann ist das, ich will nicht sagen alter Bekannter, aber nicht so ein Schlag ans Kontor.
Die Ärzte haben Ihnen Hoffnung gemacht, dass Sie mit den neuesten Therapien noch viele Jahre leben könnten. Haben Sie gezögert, sich auf diese ja sehr harte Chemotherapie und die anschließende Stammzellentherapie einzulassen? Also ich glaube, im Buch schreiben Sie, sich ihr auszuliefern.
Ja, ich habe es dann auch irgendwie als Abenteuer genommen. Ich habe mich darauf vorbereitet, also man darf nicht unvorbereitet in so eine Hochdose-Chemotherapie gehen. Ich bin in Ketose gegangen und habe dann auch gefastet davor, damit gut anschlägt. Das, also Fasten öffnet quasi die Krebszellen für die Chemotherapie, das muss man wissen. Und hilft einem auch generell besser durchzukommen. Also wenn man, das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, wenn man versucht so weiterzuleben, wie man bisher gelebt hat, dann handelt man sich Schwierigkeiten ein. Krebs ist immer ein Weckruf und das, was einen dahin gebracht hat, das wird einen nicht davon wegbringen. Man muss sein Leben ändern.
Ja, was würden Sie sagen, hat Sie dahin gebracht?
Naja, davon handelt das Buch. Das Buch ist ja quasi ein Bilanzierungsversuch, also wo ich versuche, bestimmte Sachen in meinem Leben auszumachen, wo ich mich nicht adäquat den Herausforderungen meines Lebens gestellt habe. Und deswegen geht es natürlich auch um meine Kindheit, ich war ein hochphobisches Kind, von Ängsten geplagt. Und auf der einen Seite, andererseits war ich auch total mutig, bin vom 5-Meter-Bett Meter-Brett gesprungen. Aber ich hätte es auch vom 5-Meter-Bett gemacht. Und es war so ein bisschen zwischen Mut und Phobien hin und her schwankend. Und mein späteres Leben natürlich auch, meine gesamte Biografie, die Versuche, eine glückliche Familie zu gründen, das hat mich alles mehr mitgenommen, als es mich gestärkt hat. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen hat, dass mein Immunsystem nicht so funktionierte, wie es sein sollte.
Eigentlich wollten Sie damals ein Buch über Unterhaltungskünstler in der DDR der 80er Jahre schreiben. Doch dann war was anderes dran. Ihr Verleger hat Sie überredet, ein Buch über den Umgang mit der Krankheit und Ihre Familiengeschichte zu schreiben. Fanden Sie das denn gleich eine gute Idee?
Nein, gar nicht. Das hat ja auch ein Geschmäckle, muss ich mal sagen. Also wenn der Verleger sagt, willst du nicht schnell nochmal ein Buch über deinen Krebs schreiben, dann sieht es aus wie so ein bisschen, als wenn er die Restlaufzeit noch verwerten will. Und das ist jetzt wahrscheinlich böse gemeint, aber tatsächlich hat er gesagt, du hast eine besondere Art, mit diesem Krebs umzugehen. Und was immer ich mit anderen Leuten bespreche über Krebs und die Leute, die Krebs bekommen haben, die reden nicht so wie du. Und ich möchte, dass du das aufschreibst, weil deine Art, damit umzugehen, ist sehr stärkend. Und
damit meint er Ihren Humor.
Ja, natürlich. Klar.
Aber der hätte ja bei so harten Themen, die Sie anfassen in diesem Buch, auch an seine Grenzen geraten können. Ist er aber nicht.
Naja, gut, also ich bin seit 30 Jahren Humorist und es ist sicherlich auch eine Stilfrage, dass man sich an bestimmten Stellen des Humors enthält, andererseits natürlich ihn aber auch mit Bravour und Courage anwendet, wo er gebraucht wird. Und diese grotesken onkologischen Therapien, wo man dort irgendwie verkabelt, befüllt und vergiftet wird, und das braucht Humor natürlich. Humor ist ja nicht nur was für Büttenreden und Feiertage, sondern Humor ist was für die dunklen Stunden, weil da braucht man ihn am allermeisten.
Mhm. Humor ist nur ein Rettungsring, schreiben Sie, kein Boot. Und Krebs stopft einem das große Maul. So ist zum Teil die Tonlage in diesem Buch. Wenn man jeder Situation im Leben versucht, mit Humor zu begegnen, dann kann das aber für Beteiligte, die diesen Humor nicht teilen, ja auch ganz schön anstrengend sein. Also Humor ist ja auch eine Art Schutzfunktion. Damit kann man sich manches auf Abstand halten, nicht wirklich an sich ranlassen. Wie war das? Wie ist das bei Ihnen?
Ja, natürlich. Also das weiß ja jeder Humorist. Deswegen haben Humoristen ja auch Depressionen, wie wir mittlerweile durch einige Bücher wissen. Man versucht also oben zu bleiben oder sich Dinge vom Hals zu schaffen mit Humor, die einen eigentlich, weil man ein sensibler Mensch ist, eigentlich sehr stark angreifen. Und das macht Humor, aber es ist immer nur ein Rettungsring, eine Notlösung. Und es gibt eben Sachen, gerade in der Partnerschaft, wo man sich ab und zu mal ehrlich machen muss. Und sich von seiner verletzlichen Seite zeigen muss und dann geht das gut und das schafft man nicht mit Humor. Ich wünschte, das würde mit Humor gehen, aber manchmal muss man eben das Visier aufklappen und sagen, da bin ich.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit dem Schriftsteller Stefan Schwarz. Mit der Krebsdiagnose hat er das Gefühl, den Drang, ja wohl auch den Mut bekommen, sein Leben aufzuräumen, hat ein Buch geschrieben. Und zentral darin ist die Stasi-Vergangenheit seines inzwischen verstorbenen Vaters, Josef Schwarz. 35 Jahre seines Lebens hat er für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet, als Generalmajor in der Abteilung Abwehr, war Stasi-Bezirksleiter in Erfurt. Herr Schwarz, mit was für einem Weltbild sind Sie aufgewachsen? 1965 in Potsdam geboren.
Große Frage. So pauschal kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Also, was ist das Weltbild? Da müssen wir eine Extrastunde, glaube ich, für veranschlagen. Also, aber natürlich ist es eine prosozialistische Familie gewesen, das ist völlig klar. Aber natürlich auch eine Familie, in der die Staatssicherheit als so die Essenz des Sozialismus gesehen wurde. Also Propaganda und Partei und so und Parteitage, das war alles irgendwie ja der bunte Budenzauber. Und das Reale wurde aber in der Staatssicherheit verhandelt. Und das ist quasi dieses Denken, das mich natürlich auch als jungen Mann dann noch begleitet hat.
Ihr Vater trat wohl einerseits allwissend, sehr bestimmend auf. Andererseits hat er mehrfach im Monat sturzbesoffen zu Hause gelegen, war hilfsbedürftig. Sie haben ihn ins Bett geschleppt. Sie beschreiben ihn, aber auch ihre Mutter, beide als Versehrte. Warum versehrt?
Ja, mein Vater kam ja aus einer bettelarmen Kindheit und er war ein Bankert. Also seine Mutter hat ihn empfangen während einer Blumenbinderlehre irgendwie. Eine ungewollte Schwangerschaft im Jahre 1931 und wurde sofort aus dem Haus geworfen von ihrer bayerischen Familie. Die waren da sehr radikal und musste dann nach Prag zu einem Onkel flüchten, der etwas liberaler war. Da hat sie das Kind bekommen. Sie konnte es natürlich nicht unterhalten. Es gab keine Sozialsysteme wie heute und hat es dann quasi an Pflegeeltern weitergegeben, damit sie überhaupt irgendwie arbeiten kann. Und dort ist er aufgewachsen und kam dann mit 7 Jahren zurück zu seiner leiblichen Mutter, die aber kein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Der ist öfter ausgerissen und so weiter. Und er ist nach der Vertreibung dann aus Sudetendeutschland, ist er dann irgendwo in Meck-Pomm als Knecht, mit 14 schon als Knecht, beim Großbauern irgendwie eingecheckt. Und der wusste, was der Sozialismus ihm gegeben hat. Also Bildung, die Möglichkeit, sich aus diesen Kuhkäfern quasi aus eigener Kraft rauszuarbeiten. Und das hat er gemacht. Er hat ja 3 Studien absolviert, hat einen Doktor gemacht. Also das war ein hochintelligenter und sensibler Mann. Und er war nicht allwissend, sondern er hatte sicherlich ein umfangreiches Wissen. Und er hatte 3000 Bücher vererbt an mich. Aber er hatte natürlich auch ein Säckchen zu schleppen irgendwie aus dieser Kindheit. Und dieses Gefühl, dass seine Mutter ihn eigentlich nicht wollte, dass er ein Unglück im Leben seiner Mutter war und dann natürlich auch die Last der täglichen Arbeit und so weiter, das hat er nicht anders zu bewältigen gewusst, als dass er sich herzhaftlich volllaufen lassen.
Hat er Druck auf Sie ausgeübt oder war das Ihre eigene Überzeugung, dass Sie sich dann selbst auch Anfang der 80er Jahre beim Ministerium für Staatssicherheit beworben haben, eine Ausbildung angefangen haben in der Hauptverwaltung Aufklärung, also dem Nachrichtendienst der DDR?
Nein, überhaupt nicht. Mein Vater hat überhaupt nie Druck ausgeübt. Das war, also wie gesagt, ich muss ihn, also obwohl ich seine Schattenseiten auch schildere und erkläre, was das mit mir natürlich auch gemacht hat. Natürlich, wenn man einerseits morgens eine Respektsperson aus dem Badezimmer treten sieht und abends muss man seinen Vater irgendwie als hilfloses Häufchen ins Bett bringen, natürlich macht das irgendwas mit einem, das ist doch klar. Aber er war in seinen ruhigen Stunden, in seinen guten Stunden und davon hatten wir viele, ja, war ein aufmerksamer Gesprächspartner und war überhaupt kein schlechter Vater. Ich wünsche mir keinen anderen Vater.
Okay, das heißt, ja. Sie sind aus eigener Überzeugung auch zur Stasi gegangen. 1982, 83 war das. Da gab es erste große Friedensdemonstrationen in der DDR. Der Bürgerrechtler Roland Jahn wurde ausgebürgert. Bärbel Bohley, Ulrike Poppe wurden verhaftet. Warum sind Sie diesen Weg gegangen?
Na, ich habe es ja schon angedeutet. Also ich bin ja aufgewachsen in der Denke, dass in der Staatssicherheit die reale Politik gemacht wird. Dort ist das wirkliche Wissen, dort wird man nicht betrogen, dort gibt es keine Propaganda, sondern dort ist die Essenz quasi. Und davon abgesehen hatte mein Vater auch, glaube ich, so eine stille Sehnsucht. Der arbeitete ja für die Abwehr und war halt nie rausgekommen. Und ich fand, dass eine Arbeit in der Aufklärung, also in einem Auslandsnachrichtendienst, natürlich irgendwie diesen stillen Auftrag, diese Sehnsucht meines Vaters irgendwie auch ein bisschen spiegelte.
Ja, Im Winter 87 muss es aber zu einem heftigen Streit gekommen sein zwischen Ihnen beiden. Worum ging es da?
Na, ich studierte ja in Leipzig Journalistik, hatte an einer zivilen Hochschule irgendwie mein Studium aufgenommen und war natürlich Perestroika und Glasnost und hatte außerdem Habermas gelesen. Also und war ganz bezirzt von dieser kommunikativen Vernunft, die eben ganz anders war als der Leninismus, der überall nur Feinde sah, die er unschädlich machen wollte. Und der Sozialismus bei Habermas ergab sich ja quasi aus einem philosophischen Palaver heraus. Und das fand ich sehr angenehm, das war kaffeeaustauglich. Und wir sprachen darüber und dann kam natürlich das, was zwischen Alt und Jung, zwischen Vater und Sohn auch passiert, dass er gesagt hat, ja, hier, du musst jetzt hier aufhören, diese viele westdeutschen Philosophaster zu lesen. Du musst jetzt wieder zu Marx und Lenin zurück. Und da habe ich gesagt, nein, das ist 19. Jahrhundert und das ist alter Kram und Lenin ist sowieso so ein sehr bedenklicher Schreiber. Und da war er natürlich sehr entrüstet, weil er fürchtete, dass ich quasi aus der Spur gerate. Und das war ja nicht wenig. Also in der Stasi-Familie heißt es ja, du musst dich auch ein bisschen innerhalb des Gleises bewegen, ansonsten kriegen alle Schwierigkeiten.
Ihr Vater hatte in dieser Nacht einen Schlaganfall. Hatten Sie Schuldgefühle?
Natürlich, selbstverständlich. Also das ist einerseits, das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann. Also es gibt ja diesen Ärzte-Song, ja, irgendwie Junge. Und da heißt es ja zum Schluss, willst du, dass wir sterben? Und die ultimative Drohung von Eltern ist ja immer, wenn du nicht das wirst, was wir für dich vorgesehen hast, wenn du ein eigenes Leben lebst, dann machen wir uns so Sorgen, dass wir daran zugrunde gehen werden. Weil wir wissen, wie ein Leben aussehen soll. Wir haben es ja schon gelebt. Dass sie natürlich das Leben in einer anderen Zeit gelebt haben und ihre Wahrheiten nicht mehr für junge Menschen gelten, das muss ich mit meinem Sohn natürlich auch erfahren. Aber na, mich hat das schon mitgenommen, natürlich. Also ich meine, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe einfach eine andere Meinung gehabt.
War das Ende Ihrer Gespräche über Politik mit ihm?
Ja, mehr oder weniger schon. Also nach der Wende waren meine Eltern natürlich irgendwie so auf den Müllhaufen der Geschichte gelandet und sie tat mir dann irgendwie auch leid und dann will ich mit denen keine politischen Diskussionen über irgendwas führen, weil dann habe ich sie nur noch betreut und habe gute Gespräche mit ihnen geführt, also bewusst gute Gespräche.
Sie selbst waren im Jahr des Mauerfalls 24, hatten angefangen für die Osttaz zu schreiben. Noch während Sie beim Ministerium für Staatssicherheit beschäftigt waren, das ließ sich damals gegenüber der Taz verschweigen?
Ach naja, verschweigen. Also ich meine, wir verschweigen alle irgendwas. Also ich war mit so einer gewissen jugendlichen Unbedachtheit, bin ich da rangegangen. Ich habe gesagt, das ist ein geiles Projekt, ich mag das irgendwie, Platz und dann so eine Ostdependance. Und ich hätte noch zu Ende studieren können, aber ich habe dann abgebrochen und habe gesagt, nee, ich will lieber in diesem Jahr 1990, dem Schicksalsjahr der Deutschen, da bin ich doch lieber als freier Journalist unterwegs. Und und dann war ich noch 2 Monate formal beim Ministerium für Staatssicherheit beschäftigt, aber da wurden ja schon die Schränke ausgeräumt und ja, also man wusste ja schon, da herrschte so eine allgemeine Tristesse, wurde noch Kaffee getrunken, aber alle wussten schon, dass es nicht weitergeht. Und
das flog ja auf, die Geschichte bei der Taz, die Bild-Zeitung unter anderem, aber auch die Taz selbst hatten eine Liste mit ehemaligen Stasi-Offizieren veröffentlicht. Darauf war eben auch der Name Stefan Schwarz. Die Taz kündigte ihn. Welche Folgen hatte das für ihren Weg im wiedervereinigten Deutschland?
Naja, das war gut. Also es war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil stellen Sie sich mal vor, ich wäre nicht enttarnt worden im Jahre 1991. Also das eine frühe Enttarnung ist das Beste, was einem passieren konnte. Dann hatte man gleich klare Verhältnisse und musste sich vor keinem mehr verstecken, sondern, also ich habe das ja später dann beim MDR erlebt, da ging ja auch in den Nullerjahren so eine Welle von Enttarnungen durch und das ist doch total doof, dann hat man schon so eine Karriere gemacht und so. Und ich wusste im Jahre 91 so, das war's, aus, vorbei. Und es gibt für dich keine wesentlichen Laufbahnen mehr hier. Du kannst als freier Journalist noch arbeiten, aber es bleibt ein Leben in der freien, freiberuflichen, ja, etwas irrelevanten Art und Weise.
Naja, diese Beschädigung als Journalist, die sind Sie ja nicht mehr losgeworden. Eigentlich doch erst, indem Sie sich dann als humoristischer Unterhaltungsschriftsteller etabliert haben.
Naja, das ist, Stasi ist ein sehr schwieriges Thema. Also wie gesagt, ich war Azubi bei der Hauptverwaltung Aufklärung. Wenn das jetzt mein ganzes Leben vernichtet haben soll, ja gut, dann ist es eben auch Teil der Weltgeschichte. Ich bin da nicht sentimental. Irgendjemand muss ja den Preis bezahlen. Und andererseits hatte ich aber auch Freunde und ich hatte immer Arbeit. Und also, ich will mich nicht beschweren.
Hat die Konfrontation, der Sie sich in dem Buch gestellt haben, für Sie was Befreiendes?
Naja, insofern, ich wollte einfach wissen, woher dieses Gefühl des Ungenügens kommt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin grundunzufrieden mit meinem Leben und es fehlte mir immer sozusagen mein eigener Generalstitel. Ja? Und ich musste mir klar machen, was da nicht stimmt. Und indem ich mir das klar gemacht habe, sind viele Dinge leichter geworden.
Stefan Schwarz nennt sich selbst ein Unterhaltungsschriftsteller, aber in seinem neuen Buch Bis ins Mark unterhält er uns mit ziemlich harten Erzählungen aus seinem Leben, also der Krebserkrankung, der familiären Stasi-Geschichte. Er legt sehr viel anderes Privates offen, zum Beispiel den 10 Jahre dauernden Sorgerechtsstreit um seinen Sohn aus erster Ehe, die Probleme, die es mit dem Sohn gab, das Verhältnis zur Ex-Frau und die heutige Beziehung. Herr Schwarz, haben Sie das Buch von all den Erwähnten absegnen lassen und wie waren die Reaktionen?
Naja, also mein Sohn hat es gelesen und der hatte eine sehr positive Reaktion gehabt, der hat mich umarmt und das ist mir dann schon sehr nahe gegangen.
Warum haben Sie 10 Jahre lang um das Sorgerecht für ihn gekämpft? Warum hat das so lange gedauert?
Naja, weil keiner losgelassen hat. Das ist ja nicht wie im kaukasischen Kreidekreis, wo irgend so ein weiser Richter dann irgendwie sagt, so, sie haben losgelassen, sie lieben das Kind, sie kriegen das Kind, sondern im Sorgerechtsstreit ist ja eine perverse, blutige Angelegenheit, also in der das Kind sofort in so eine Art Besitzstand verwandelt wird, in eine Art Eigentum und der Sorgerechtsstreit ist per Definition, dass ein Elternteil, der angeblich schlechtere ist. Darum geht es. Und das will sich natürlich weder eine Mutter noch ein Vater nachweisen lassen. Und also
es ist ein entsetzlich. Ein Kind möchte auch nicht dieses Bild von seinen Eltern haben.
Natürlich, natürlich sollte ein Kind nicht in einer Situation aufwachsen, wo die Eltern mehr um seine Liebe, also in fälschlicher Hinsicht, buhlen, als das Kind die Liebe seiner Eltern braucht. Und das macht was natürlich mit dem Kind, das macht was mit den Eltern. Und es ist, glaube ich, also an alle da draußen, die gerade einen Sorgerechtsstreit irgendwie im Hinterkopf haben, macht's nicht. Er macht das Kind kaputt.
Sie würden das heute nicht wieder so machen?
Das ist schwer zu sagen. Also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, egal welche Stelle ich da anfasse, es ist immer sehr schwer zu sagen, ich hätte es anders machen können. Ich habe es damals mit dem besten Wissen und Gewissen gemacht und mein Sohn ist auch heute, Stand heute, sehr froh, dass er bei mir groß werden durfte und dass ich um ihn gekämpft habe, natürlich, klar. Und wir haben ein gutes und besseres Verhältnis als noch vor 10, 20 Jahren. Aber es war ein harter Gang und man hätte Wege finden müssen, es zu vermeiden.
Sie schildern dann aus jüngster Zeit ein zufälliges Gespräch mit einer Krankenschwester, die von ihrem Sohn erzählt, der das Asperger-Syndrom hat, also eine autistische Kontakt- und Kommunikationsstörung. Und Sie wissen genau, wovon die Frau spricht, weil Sie wohl Ähnliches mit Ihrem Sohn erlebt haben. Gab es diese Szene mit der Krankenschwester wirklich?
Ja, natürlich. Also das ist natürlich alles ein bisschen literarisch überhöht, aber Am Ende ist es ja so, dass ich mich schon gefragt habe, ob das, was mit meinem Kind da geschah, ob das ihn sozial verändert hat oder ob das, was mit ihm geschah, schon angelegt war. Also das weiß ich nicht, bis heute nicht. Also das ist schwierig zu sagen. Aber natürlich sehe ich, dass er ein freundliches Wesen hat und selbstständig leben kann, Interesse hat an der Welt und an seinen Mitmenschen, und insofern bin ich. Aber es gab Zeiten, wo ich nicht sicher war, was in ihm rumort.
Wie haben Sie das immer wieder austariert, wie weit Sie da gehen beim Schreiben über nahe Angehörige?
Naja, ich bin der Meinung, man kann grundsätzlich über alles schreiben. Schriftsteller heißt ja, ich packe meine Probleme stellvertretend für andere auf den Tisch. Und mein Erfolg als Humorist, als Familienhumorist, beruht ja eben darauf, dass viele Leute sich darin wiedererkennen. Und
als Familienhumorist, sagen Sie?
Natürlich, klar. Also Familie ist ja das, also das für mich interessanteste Feld überhaupt. Also wir haben, es gibt ja quasi niemanden, also kein Wissenschaftler, kein Politiker und kein Fußballer oder was weiß ich, kein Prominenten, der nicht in der Familie scheitert. Mhm. Also das Scheitern ist in der Familie das quasi die Regel. Und der Versuch, miteinander glücklich zu werden, ist genauso unser Ziel, wie es unser Fluch ist. Und das finde ich total spannend. Und deswegen untersuche ich alles, was in meiner Familie passiert, mit großer Akribie und mache daraus launige kleine Kolumnen, damit andere sehen können, wie es bei uns abgeht. Und dann sagen sie, ja, das kennen wir. Ja. Und deswegen, ja.
Nach der Krebsdiagnose hat Ihnen eine Psychologin gesagt, Sie seien krisenkompetent, als Ermutigung. Aber es könnte ja auch sein, dass man merkt, nee, jetzt ist Schluss, das ist eine Krise zu viel, ich kann nicht mehr. Was gibt Ihnen Kraft?
Naja, ich hatte schon das Gefühl, dass es jetzt mal gut ist. Also ich hatte dann auch, ich hatte bei der Diagnose, neben all dem Vertrauten, das dieser Krebs für mich hatte, hatte ich dann auch irgendwie ein bisschen die Fresse voll. Also weil irgendwie, also wie gesagt, Stasi, Sorgerechtsstreit und danach Krebs, also das reicht dann irgendwann mal. Aber andererseits hat die Psychologin natürlich auch recht. Also ich hatte ja Exklusionserfahrungen. Ich wusste, was es bedeutet, einen Schicksalsschlag zu erleiden. Ich wusste, was es bedeutet, anderen nicht mehr mitteilen zu können, was man fühlt. Also sie können heute, das erleben Krebspatienten quasi sofort. Also sie sprechen mit anderen Leuten, die keinen Krebs haben, und haben dieses komische Gefühl, dass sie nicht verstanden werden, weil Krebs eben diese Lebenserwartung komplett verändert, eben in die Endlichkeit, in die fühlbare Endlichkeit hinein. Und das können Menschen, die quasi damit auf die Straße gehen, dass ihr Leben tendenziell unendlich ist. Das Alter ist irgendwo da ganz hinten, wir wissen das nicht. Ja, die können das nicht nachvollziehen. Und diese Erfahrung hatte ich ja schon mehrfach in meinem Leben gemacht, dass Leute mein Leben nicht nachvollziehen konnten. Also. Und insofern war ich da ja irgendwie wahrscheinlich schon abgebrühter. Und das hat es vielleicht möglicherweise am Ende leichter gemacht, weil ich auch. Also das klingt jetzt ein bisschen sehr unwirsch, aber ich hatte in irgendeinem Sinne auch keine Angst vor dem Tod, weil ich so fertig war. Weil ich gesagt habe, na dann eben nicht. Und das hat es leichter gemacht. Weil ich gesagt habe, ich mache jetzt das, was ich kann, aber ich lasse mich von diesem scheiß Tod hier irgendwie nie einschüchtern. Der kann mir nichts. Ja.
Wie haben Sie sich verändert durch den Krebs und auch durch dieses Buch?
Naja, es ist, wenn man Humorist ist, hat man ja immer so ein bisschen Bange, authentisch oder irgendwie anders oder seriös, ernsthaft zu schreiben, einfach auch Gefühle aufzuschreiben, die man hat. Und ich wusste zwar, dass ich das kann, aber ich hatte natürlich ein bisschen Angst davor, weil ich merke das jetzt auch, wenn ich das Buch lese. Ich lese das mit großem Erfolg und die Leute kommen danach und umarmen mich und so. Es ist schön. Aber ich schreibe ja normalerweise Humor und dann weiß ich, dass alle Minute gelacht wird. Und wenn dann 5 Minuten der Saal still und betroffen zuhört, dann, ja, das ist schon eine andere Erfahrung. Aber ich habe es mich getraut und ich wurde offensichtlich dafür belohnt.
Stefan Schwarz, heute ist er im Deutschlandfunk Kultur. Journalistisches Texten, Schreiben fürs Theater, fürs Fernsehen, schließlich Romane, das erfordert ja sehr unterschiedliche Fähigkeiten. Stefan Schwarz, Sie haben sich in all diesen Richtungen ausprobiert. Was stand dabei im Vordergrund? Rauszufinden, was Ihnen wirklich liegt, oder rauszufinden, womit Sie Ihr Leben finanzieren können?
Na, beides. Also im günstigen Falle erfährt man eine ganze Menge über seine eigenen Fähigkeiten. Ich bin grundsätzlich also neugierig und habe also nie Nein gesagt, wenn jemand zu mir kam und irgendwas angeboten hat. Also in meinem Leben war es Gott sei Dank so, dass ich viele Angebote bekommen habe, hier und da mal mitzumachen. Nicht immer ist es ganz gut aufgegangen, aber Theater oder jetzt irgendwie heitere Dramatik oder im Kolumnen, Romane und so, das wurde ja an mich herangetragen und ich habe es gemacht und bin aber in allen diesen Feldern irgendwie immer noch irgendwie Autodidakt und Dilettant, habe ich das Gefühl. Aber ich habe da nicht, erstmal machen.
Inzwischen
nicht so lange nachdenken.
Ja. Inzwischen sind die meisten Bücher bei Rowohlt Berlin erschienen, also der Roman Da stimmt was nicht, die Nachdichtung Deutscher Heldensagen, als Männer noch nicht in Betten starben oder
ja, ein tolles Buch.
Der Roman Die Großrussin. Nimmt Rowohlt alles an, was Sie vorschlagen oder auch schon mal, haben die auch schon mal zu einer Idee gesagt, das lass mal lieber?
Nö, eigentlich nicht. Ich schreibe immer so 2-3 Pitches und einer wird dann genommen. Also das ist jetzt, ich habe eine gute Rate an Konversion, sage ich jetzt mal.
Bei den deutschen Heldensagen wollten Sie eben, glaube ich, gerade richtig loslegen, ne? Habe ich Sie ein bisschen gebremst?
Nein, ich mag die deutschen Heldensagen total. Das ist ein Projekt, das hat mir super Spaß gemacht. Ich war halt 12 Jahre, damals hatte Pfeifferschers Lymphdrüsenfieber und konnte nur aus der Schnabeltasse trinken und eben diese Heldensagen lesen und dann später, als ich die wieder zur Hand genommen habe, dann waren die so irgendwie so tuffig irgendwie. Und da habe ich gesagt, ich muss die wieder beleben, ich muss die wieder in Stand setzen quasi, indem ich die nacherzähle. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und das ist natürlich eine blutige, dreckige und sehr versaute Angelegenheit geworden. Und ich mag das Buch sehr. Und Die Großrussin ist natürlich einer meiner Lieblingsromane. Ein kleiner Mann heiratet aus Geldnot eine allzu große russische Frau, eine Scheinehe, und gerät da in die russische Mafia und Bandenbekämpfung für Anfänger ist das. Also rätselhafter, auf skandalöse Weise unverfilmt. Also kann ich nur sagen, ja.
Kollegen wie Jürgen von der Lippe loben Sie als den komischsten und sprachmächtigsten Comedy-Autor unserer Zeit. Wie ist das denn, wenn man jetzt einmal in dieser Schiene ist, der Druck, komisch sein zu müssen?
Na, das ist kein Druck. Also ich bin schon ein Funny-Bone. Also für mich ist Humor natürlich irgendwie also Teil meines Wesens. Also ich werde auch nicht mehr unlustig werden. Das ist also auch nicht, die Krebserkrankung konnte da auch nichts dran ändern. Das habe ich ja beim Schreiben des Buches gemerkt. Und das wäre auch falsch. Ich glaube, ich werde noch, also kurz vor Schluss, meinen letzten Spaß machen. Das ist einfach so. Und das ist auch eine Gabe. Damit kann man sehr vielen Leuten irgendwie einen guten Tag machen. Und jetzt rein lebenskarma-technisch muss ich sagen, ich habe 1 Million mehr Menschen Spaß gemacht, als ich sie betrübt habe. Und das ist gut so.
Sie sind ja ein ziemlicher Schnellschreiber. Wie bestimmt das Ihren Alltag? Schreiben Sie nach festem Plan?
Ich habe überhaupt nicht die Auffassung, dass ich ein Schnellschreiber bin. Ich quäle mich wie verrückt. Also wenn ich stilistisch als gelungen eingeschätzt werde, dann steckt dahinter viel, viel Schweiß. Also ich brauche für 3000 Zeichen, du hast, glaube ich, die Kolumne, brauche ich 3 Tage. Ich schreibe mit der Leertaste, ich bin ständig verzweifelt. Also Humor zu produzieren ist nicht lustig. Aber ich mache es gerne, weil es sich lohnt. Weil das ist so ein bisschen wie irgendwas schleifen. Also man muss halt so lange schleifen und dann ist es irgendwann gut.
Erste Leserin ist oft Ihre Frau, angeblich lacht die nur selten.
Ja, die kommt aus Sachsen-Anhalt, die haben halt einen anderen Humor. Also die machen Witze, das ist für alle anderen Menschen Kriegsgrund. Und das ist, also wenn die so ein bisschen schmunzelt oder so, dann weiß ich, Riesenbrüller. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also will man den größten Fan heiraten? Jetzt mal ehrlich. Also alle Schlagersänger da draußen wissen, wovon ich rede. Also man will den größten Fan nicht heiraten. Man will eigentlich jemanden haben, der einen kritisch sieht und sich ab und zu mal dazu durchringt, einen toll zu finden. Da ist es dann umso wertvoller.
Was werden Sie denn, Herr Schwarz, als nächstes schreiben? Doch das Buch über Unterhaltungskünstler in der DDR oder ist das vorbei?
Würde ich sehr gerne machen. Also weil ich das war einfach eine super Zeit, glaube ich. Also die 80er Jahre in der DDR Unterhaltungskunst sind super spannend. Also das, weil Unterhaltungskunst war schon immer so ein privatwirtschaftliches Gewerbe. Die hatten ja freie Einstufung, haben unwahrscheinlich gut verdient. Die hatten Häuser irgendwie am Müggelsee und das war so eine eigene Szene. Ich finde das super spannend. Also weil die Partei hatte da einen klaren Auftrag, der hat gesagt, macht unser Volk lustig und vergnügt und dafür könnt ihr so viel Geld verdienen, wie ihr wollt. Ihr kriegt Pässe, ihr könnt nach Ost und West reisen. Und das ist ein anderes Habitat gewesen. Das würde ich schon gerne nochmal beleuchten. Aber jetzt habe ich erstmal was geschrieben über invasive Arten, also Pflanzen und Tiere, kleine Krabbeltiere, die hier eigentlich nicht hingehören und die aber durch die Obstkisten und zu uns gekommen sind und was wir hier alles so machen. Und
haben Sie die in Ihrem Kleingarten beobachtet?
Ja, natürlich, klar. Mein Buchsbaum wurde vom Buchsbaumzünsler, dem chinesischen Buchsbaumzünsler, ich will es ja nochmal deutlich sagen, ja, quasi vernichtet. Und ich schreibe halt so Mini-Porträts über Pflanzen und Tiere und das mag ich sehr. Und das ist auch ein bisschen unpersönlich und da kann ich mal entspannen.
Seit 20 Jahren ist Stefan Schwarz nämlich nicht nur Autor, sondern auch einer der erfolglosesten Kleingärtner Leipzigs, so hat er sich jedenfalls mal selbst bezeichnet und geoutet in seinem Buch Der kleine Gartenversager vom Glück und Scheitern im Grünen. Also jetzt ein neues Buch über Kleinvieh und das aktuelle Buch Bis ins Mark, wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte. Damit sind Sie ja noch auf Lesereise. Heute Abend, glaube ich, in Oschatz in Sachsen.
In Oschatz, genau. Ich bin dann am 1. Dezember in Hamburg und ich bin am 7. Dezember im Pfefferberg-Theater in Berlin. So, das sind die großen Termine, die ich da unbedingt empfehlen möchte. Und da wird mit Betonung vorgelesen und das ist ein tränenreicher Abend, Lachtränen und echte Tränen.
Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schwarz.
Ich habe zu danken.
Alles Gute.
Dankeschön.